gewissen Abendmahl. Es ist scheinbar etwas sehr Mysteriöses, wenn in einer Kirche Menschen zusammensitzen und dann alle aus einem gemeinsamen Kelch trinken, ein Stück Brot essen. Was steckt da dahinter? Was ist eigentlich das Abendmahl? Alles beginnt etwa im Jahre 1312 vor Christus. Im alten Ägypten. Damals schuften die Vorväter der Juden in pharaonischen Zwangsarbeitslagern. Und Mose schickt sich an, im Auftrag Gottes ihre Befreiung vorzubereiten. Sie wollen aus dem Land fliehen und Gott hat gesagt, ich werde euch dabei helfen. Ich werde euch eine offene Tür geben. Ihr bekommt ein eigenes Land, in dem ihr frei als freier Menschen leben könnt. Der Termin steht, da bekommt Gott, Moses von Gott, einen ganz eigenartigen Auftrag. Alle Mitglieder, alle Familien sollten zusammen ein Fest der Befreiung feiern. Sie sollten ein Lamm schlachten, dieses Lamm zubereiten. Die Rezeptur ist eindeutig und klar. Und dann sollten sie reisefertig, quasi im Stehen, mit komplett angezogen, mit gepackten Sachen, dieses Fest feiern. Es gibt also Lamm, Wein und einige Spezialitäten. Und auch der Ablauf des Festes ist genau festgelegt. Es hält als Passafest oder Pesachfest in die jüdische Tradition Einzug und es wird bis heute gefeiert. Es soll die Erinnerung an die Befreiung aus pharaonischer Unterdrückung wachhalten. Lange über Jahrhunderte gab es im Ablauf des Passafestes ein sehr geheimnisvolles Detail. Alles war auf dem Tisch, der Tisch war gedeckt, alles hatte seine Bedeutung, alles hatte seinen Platz und dann gab es da einen Kelch, also ein Weinkelch. Und der hatte so ein ziemliches Geheimnis. Er war etwas mysteriös. Kaum einer wusste so richtig etwas mit diesem Kelch anzufangen. Denn eine Vorschrift besagt, dass alles aufgegessen werden musste. Auf der leeren Festtafel verblieb am Ende immer dieser Kelch. Unberührt, mit Wein gefüllt. Alle anderen Weinkelche waren geleert. Was war das Geheimnis dieses Kelches? Die Bibel schildert im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium im 26. Kapitel, wie Jesus wenige Stunden vor seiner Verhaftung, Verurteilung und Hinrichtung mit seinen Schülern, seinen Jüngern das Passafest feiert. Sie essen das Passalamm, sie singen die Lieder und sprechen die vorgegebenen Gebete. Der Ablauf dieses Essens ist allen Beteiligten wohl bekannt. Sie feiern es beileibe nicht zum ersten Mal. Sie kennen es aus ihren Familien. Das ist eine lebendige Tradition. Plötzlich erstaunen die Schüler von Jesus, die mit ihm dieses Ritual feiern. Jesus nimmt einen Brotfladen vom Tisch und reißt einzelne Bissen davon ab, gibt sie weiter, verteilt sie. Und was er sagt, gibt der Sättigungsbeilage eine ganz dramatische Bedeutung. In der Bibel können wir es nachlesen, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis, nachzulesen im 1. Korintherbrief 11, 23 und 24. Jesus sagt damit, dieses Brot ist das Symbol für mich. Wie dieses Brot zerrissen wird, werde ich, Jesus, gefoltert, förmlich zerrissen werden, innerlich, aber auch äußerlich. Es wird eine Dornenkrone geben, es wird eine Auspeitschung geben, man wird Nägel durch meine Handgelenke und Fußgelenke treiben und ich werde zerrissen an einem Kreuz sterben. Das ist der Preis. Das ist der Preis, den ich bezahlen muss, damit ihr, meine lieben Freunde, damit ihr, liebe Menschen, leben könnt. Ich zahle stellvertretend den Preis für eure Schuld. Ich gehe daran zugrunde, aber ihr dürft ewig leben. Jedes Mal, wenn ihr das Abendmahl feiert und von diesem Brot esst, erinnert euch an das, was es mich gekostet hat und wie sehr ich euch liebe. Die Jünger essen, betretene Ruhe, Irritation. Sie ahnen immer noch nicht, was kommt. In dem Korintherbrief, den ich gerade zitiert habe, lesen wir dann weiter. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Den Kelch. Jesus nimmt den mysteriösen Kelch des Passamahls und er lüftet sein Geheimnis. Die Juden warten auf einen Messias. Sie tun es bis heute, weil sie Jesus nicht akzeptieren können. Ein Messias, das ist ein Retter, ein Heilsbringer, einer, der alles gut macht, einer, der dem Leiden ein Ende setzt, der Freiheit, der Freude, der Erfolg, der Nachhaltigkeit bringt. Und die jüdische Tradition vermutete, dass der unbenutzte Kelch beim Passafest für den Messias aufgehoben wurde. Er stand bei jedem Fest da, um damit zu demonstrieren, wir warten auf den Retter, wir warten auf den, der alles gut macht. Und indem Jesus diesen Kelch nimmt, outet er sich als der Retter, als der Messias. Indem er diesen Kelch nimmt, sagt er seinen Jüngern, ich bin's. Ich bin der Retter, auf den ihr wartet, auf den das ganze Volk, auf den die Menschen wartet. Seine Jünger machen große Augen und sie werden noch größer, als sie die Worte Jesu hören. Dieser Kelch symbolisiert einen neuen Vertrag zwischen Gott und Menschen. Ein neuer Vertrag? Ein Vertrag zwischen Gott und Menschen? Es gab einen Vertrag, es gibt ihn noch. Dieser Vertrag wird in der Bibel im Alten Testament beschrieben. Gott schließt diesen Vertrag aber nicht mit allen Menschen, sondern er schließt diesen Vertrag ausschließlich mit seinem Volk, das er sich ausgesucht hat und wo er gesagt hat, das ist mein Volk, dort will ich besonders viel Initiative reinstecken. Es ist das Volk Israel, es sind die Juden. Es gab einen Vertrag und sie nannten ihn Bund, Bündnis. Ein Bund zwischen Gott und Menschen. Und dieser Vertrag beinhaltet die Verpflichtung, sich als Mensch korrekt zu benehmen. Gutes zu tun. Und in den 10 Geboten können wir das nachlesen. Auch seinen Mitmenschen gegenüber sich korrekt und freundlich zu benehmen. Und in Gegenleistung für dieses Wohlverhalten sicherte Gott dafür seine Gnade zu. Sagt, wenn ihr die Regeln einhaltet, bin ich euch gnädig, dann sorge ich dafür, dass es euch gut geht. Kein Vertrag wird es so oft gebrochen. Die Menschen waren einfach nicht in der Lage, über den Schatten ihres eigenen Egoismus zu springen. Sie waren einfach nicht in der Lage, sich auf jemanden anders einzustellen. Sie waren nicht in der Lage, nett zu ihren Mitmenschen zu sein, wie gesagt, ihren Egoismus zurückzustellen. Sie waren nicht in der Lage, mit Energie sparsam umzugehen. Sie waren nicht in der Lage, ihren Wohlstand mit den anderen hungernden Nationen zu teilen. Sie waren nicht in der Lage. Mit dem geheimnisvollen Kelch in der Hand legt Jesus seinen Jüngern und mit ihnen nicht nur dem Volk Israel, dem Volk Gottes, sondern der ganzen Menschheit einen neuen Vertrag mit Gott vor. Er sagt, ich unterbreite euch heute ein Angebot. Dieses Angebot sieht so aus, Gott bestraft Jesus, seinen eigenen Sohn, für das Fehlverhalten der Menschen und spricht die Menschen dafür frei. Ganz ohne Gegenleistung, sie müssen nichts dafür tun. Also Skepsis in den Gesichtern der Jünger. So einfach sollte das sein, einfach Gott um Vergebung meiner Schuld bitten und mich mit ihm versöhnen? So einfach sollte es sein. Irgendwas sperrt sich in uns dagegen, also so leicht bekommt man nichts geschenkt. Es muss doch irgendeine Leistung, es muss doch irgendeine Verpflichtung geben. Ja, die Verpflichtung ist, versöhn dich mit Gott und er sorgt für das andere. Und Jesus sagt, der neue Bund, dieser neue Vertrag wird mit Blut besiegelt. Nicht bloß mit einer Unterschrift, nicht nur mit einem Pfand, nicht nur mit einer Eintragung ins Grundbuch, sondern er wird mit Blut besiegelt. Es gibt unter den Menschen kein verbindlicheres Siegel. Blut, so rot wie der Wein in dem Kelch, den Jesus in seiner Hand hält. Rot wie Blut, kein Tierblut. Das ist das Blut von Jesus, die Garantie für die Gültigkeit des neuen Bundes. Wenn ihr beim Abendmahl aus diesem Weinkelch trinkt, dann erinnert euch daran, Gott bezahlte mit Jesus den höchsten Preis, der überhaupt für ihn möglich war, um sich mit euch zu versöhnen. Gott ist reingegangen, hat gesagt, wie kriege ich das hin? Wie kann ich mich mit den Menschen versöhnen? Und Gott ist sehr, sehr anspruchsvoll und ihm fiel nur ein Preis ein, der ihn selbst überzeugen würde, wenn ich mein Liebstes, meinen Sohn, für die Menschen opfern würde. Das ist die Grundhaltung Gottes. Das demonstriert die Liebe Gottes. Und dann steht Jesus auf und geht mit seinen Jüngern in einen Park am Stadtrand von Jerusalem. Stunden später wird man ihn dort verhaften. Kurzer Schauprozess, keine 24 Stunden später ist er tot. Hingerichtet an einem Holzkreuz. Der neue Vertrag ist besiegelt. Nicht mit einem Glas Wein, sondern besiegelt mit dem Blut von Jesus persönlich. Das ist das Abendmahl. Das ist das Geheimnis hinterm Abendmahl. Deswegen sagt Jesus, dieser Kelch ist mein Blut und sagt, das Brot ist mein Leib. Das heißt nun nicht, dass Brot plötzlich zu Fleisch wird und das Wein zu Blut wird, sondern wir haben eine tiefe Symbolik da drin liegen. Und sagt, dieses Abendmahl, es hat diese Symbolik oder diese Kraft dieser Symbolik liegt da drin, dass ich es trinke, dass ich es berühren kann, dass es über meine Lippen geht, dass ich es in meinem Mund spüre, dass ich die Prozesse in meinem Mund spüre, dass ich merke, da ist eine Realität dahinter. Abendmahl heute. Von der Spannung, dem Entsetzen und der Dynamik dieses ersten Abendmahls, dieser Verwandlung des Passafestes in das Abendmahl der Kirche und der Christen ist bis heute wenig übrig geblieben, wenn wir heute in unseren Kirchen das Abendmahl feiern. Und trotzdem geht diese Tradition auf die geschilderte Begebenheit zurück. Und es ist für sich schon ein Wunder und spricht für die Verlässlichkeit der Botschaft, die das Abendmahl vermittelt, dass man fast 2000 Jahre später immer noch das Abendmahl feiert. Wenn eine Tradition sich so lange hält, muss sie eine Wurzel haben, muss eine Wahrheit dahinter liegen, muss etwas zugrunde liegen, was mit der Wirklichkeit zu tun hat. Immer noch erinnern wir uns an die Worte von Jesus, an die Bedeutung dieser Tradition. Sicher haben unterschiedliche Kirchen ihr traditionell geprägtes Verständnis, aber sechs Gedanken werden auch heute noch transportiert, wenn das Abendmahl gefeiert wird. Das Abendmahl ist ein Akt des Gehorsams. Jesus hat seine Nachfolger aufgefordert, das Abendmahl immer wieder zu feiern. Feiert es immer wieder und erinnert euch dabei an das, was ich für euch getan habe. Und das Abendmahl ist ein Zeichen gegen das Vergessen. Jeder von uns hat schon einmal einschneidende Erlebnisse in seinem Leben gemacht. Wir haben gedacht, das werden wir nie vergessen. Vieles ist leider viel zu schnell verblasst. Das waren Momente, die eine enorme Dynamik, eine enorme Kraft hatten. Ich entsinne mich noch ganz deutlich an unsere Reisen nach Rumänien, als wir dort Bekannte und Freunde und andere Christen noch zu DDR-Zeiten mit Lebensmitteln versorgten, als es dort sehr eng mit Lebensmitteln war. Und wenn man dort erlebte, wie zufrieden und glücklich die Leute waren, obwohl sie nun wirklich Not litten, dann hat man sich vorgenommen, wenn man nach Hause kommt, ich möchte zufriedener sein. Einschneidende Erlebnisse. Es hat zutiefst geprägt. Und es hat 2 Wochen gehalten. Nach 2 Wochen war man dann wieder der Alte. Man hat es vergessen. Die Erinnerungen sind verblasst. Und wir brauchen für die wichtigen Dinge in unserem Leben mehr als Erinnerungsstücke, Fotografien oder Denkmäler. Die meisten Denkmäler haben für uns nur noch architektonischen, künstlerischen Wert, aber kaum einer erinnert sich an die Persönlichkeiten, die dort angesprochen werden und an die dort erinnert werden sollen. Wir brauchen etwas Handgreifliches, etwas, das wir in die Hand nehmen können, das unserer Erinnerung auf die Sprünge hilft. Wir brauchen das Brot, das zerteilt wird, es wird zerrissen und es wird aufgeteilt. Was für ein Opfer waren wir Jesus wert? Wir berühren den Kelch und wir trinken daraus. So real wie dieser Schluck Wein oder Traubensaft ist, so real wie dieses Wasser in diesem Glas ist, auch wenn es jetzt mittlerweile schon ein bisschen aufgeheizt ist hier im Studio, so real, so wirklich ist unser Vertrag, den Gott uns angeboten hat. Es sind ganz viele Sinne im Spiel, wenn ich etwas im Mund habe. Das Brot, das fängt sofort chemische Prozesse in unserem Mund an, es verändert seinen Geschmack. Wir kauen, wir sind aktiv, wir sind dabei. Das ist etwas Hochaktives, das uns hilft, unsere Gedanken zu ordnen. Und das Abendmahl ist noch mehr. Das Abendmahl ist ein Bekenntnis. Jesus sagt selbst, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, bekennt ihr öffentlich, dass ihr an Jesus und sein Opfer glaubt. Jeder kann es sehen. Es ist kein Geheimnis. Wir glauben an Gott, der uns liebt. Und das Abendmahl ist ein Ausdruck von Erwartung. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es wird ein letztes Abendmahl geben. Wir werden es gemeinsam mit Jesus im Himmel feiern. Jesus selbst erwartet dieses letzte Abendmahl mit einer solchen Spannung, dass er sagt, also ich werde im Himmel kein Wein trinken, bis ich das Abendmahl mit euch zusammen feiern kann. Erstens, offenbar gibt es im Himmel Wein, keine schlechte Sache. Und zweitens, Jesus enthält sich und baut auch für sich eine Spannung und Erwartungshaltung auf, die beeindruckend ist. Und diese Erwartungshaltung überträgt sich. Wir feiern das Abendmahl, weil wir uns daran erinnern, dass wir Jesus wieder treffen, dass wir bei Jesus sein werden. Und Jesus wartet darauf, dass wir kommen, um das Abendmahl mit uns zusammen zu feiern. Es wird ein Fest geben, bei dem alle unsere Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung gehen und wir eine Wirklichkeit erleben, die nicht mal in unseren Träumen ausmalbar ist. Dieses Fest, es markiert das Ende von Angst, von Krankheit, von Trauer, von Tod, von Verlust. Wenn dieses letzte, dieses finale Abendmahl mit Jesus gefeiert wird, dann ist der Tod besiegt. Dann beginnt die Ewigkeit. Und das Abendmahl, das wir schon hier und jetzt feiern in unseren Kirchen und Gemeinden, drückt die Freude auf diesen Moment aus. Es wird ein Abendmahl geben, bei dem wir mit Jesus zusammen feiern. Und das Abendmahl ist die Erfahrung der Verbundenheit mit Jesus. Glaube an Gott ist nicht abstrakt. Ich weiß, wir haben heute oftmals etwas Hochabstraktes draus gemacht, etwas Wissenschaftliches oder auch völlig Unwissenschaftliches, Unverständliches. Wir reden von Glauben und wir reden von komplizierten Zusammenhängen. Die Wirklichkeit ist ganz einfach. An Gott zu glauben ist so real erfahrbar, ist So einfach wie ein Stück Brot essen und einen Schluck Wein trinken. In diesen einfachen Dingen, in diesen einfachen Tätigkeiten kann ich Gott begegnen. So wirklich ist Gott. Er ist so real wie das Brot, das ich gerade kaue, oder der Wein, von dem ich einen Schluck trinke. In diesem Moment bin ich Jesus auf eine sehr reale Art nah. Das Abendmahl ist die Erfahrung von Gemeinschaft. Das Abendmahl ist keine einsame Zwischenmahlzeit, das ich in meinem Gebetskämmerlein zu mir nehme. Das Abendmahl gehört in die Kirche, in die Gemeinde, es gehört in die Gemeinschaft der Christen. Denn Abendmahl funktioniert nur in Gemeinschaft. Alles andere ist Brot essen und Wein trinken. Kannst du gerne machen, macht man öfters, auch wenn man einen netten Abend hat. Kann man auch mal alleine machen. Man sollte bloß, wenn man alleine ist, nicht allzu viel Wein trinken, weil das führt dann schnell auch in eine Abhängigkeit. Also immer ein bisschen vorsichtig. Abendmahl ist was völlig anderes. Abendmahl funktioniert nur, wenn mehrere Christen zusammen sind. Wenn sie Gemeinschaft leben. Das Abendmahl ist ein Zeichen für Gemeinschaft und das Abendmahl führt in Gemeinschaft. Ich muss mich überwinden, mit anderen zusammen zu sein. Denn wer zu Gott Ja sagt, sagt auch zu seinen Mitmenschen Ja. Wer zu Gott Ja sagt, wer sich mit Gott versöhnt, hat auch die Chance, sich mit seinen Mitmenschen zu versöhnen. Das Abendmahl macht den Zusammenhalt deutlich. Das ist kein leichter Weg. Es wäre besser, man könnte das Abendmahl alleine feiern. Aber wir wollen und wir werden ihn gemeinsam gehen. Es ist das Zeichen, wenn ich das Brot weitergebe, wenn ich den Weinkelch weitergebe, es ist ein Zeichen, wir gehen den Weg gemeinsam. Wir werden es schaffen. Wir werden uns unterstützen. Wir haben einen gemeinsamen Nenner, und das ist unsere Liebe zu Jesus. Wir haben einen gemeinsamen Nenner, dass wir alle begnadigte Sünder sind. Wir haben einen gemeinsamen Nenner, dass wir alle unterwegs zum Himmel sind. Und wenn wir den Wein weitergeben, wenn wir von diesem einen Brot gemeinsam essen, heißt das, wir sitzen in einem Boot, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir haben eine Chance. Und du, wenn du in Schwierigkeiten bist, ich bin für dich da. Das Brot und der Kelch werden weitergereicht. Wir gehören zusammen. Streng limitiert. Ich hoffe, ich habe einige Geheimnisse um das Abendmahl lüften können. Ja, es klingt manches sehr mysteriös, aber ich hoffe, wir haben das verstanden, was dahinter steckt. Jetzt also auf zum nächsten Abendmahl und mal probieren. Bei manchen Kirchen wird das sehr schwierig sein, denn da kann man nicht einfach so mitmampfen. Und manchmal ist man sich auch selber überhaupt nicht sicher, ob es nicht anmaßend oder falsch ist, einfach mitzuessen und mitzutrinken. Man gewinnt den Eindruck, manchmal das Abendmahl ist streng limitiert. Man muss irgendwie eine gewisse Qualität erreicht haben, um da mitzumachen. Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass das Abendmahl einen elitären Zirkel auszeichnet. Nichts davon stimmt. Klar, manche sagen, man muss getauft sein, konfirmiert, eingesegnet oder Mitglied einer Kirche. Gibt es ein Mindestalter oder irgendwelche anderen bestimmten Voraussetzungen? Die Wirklichkeit beim Abendmahl ist viel einfacher, als wir denken. Auch wenn es manche Kirchen hin und wieder und auch manchmal wir selber etwas kompliziert machen. Es gibt nur zwei Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, damit das Abendmahl Sinn macht und dass ich daran teilnehmen kann. Das eine ist, ich muss an Gott und Jesus glauben. Es ist ja eigentlich nur logisch. Ansonsten wäre ja auch die Teilnahme am Abendmahl absurd. An was will ich mich erinnern? Was möchte ich feiern, wenn Jesus mir egal ist und wenn ich an Gott nicht glaube Oder umgedreht, Gott ist mir egal, an Jesus glaube ich nicht. Ich glaube nicht an sein Opfer, ich glaube nicht, dass er am Kreuz gestorben ist, auch nicht, dass er von den Toten auferstanden ist. Dann frage ich mich, gibt es irgendeinen sinnvollen Grund, am Abendmahl teilzunehmen? Okay, man möchte vielleicht gern dazugehören, es ist mal spannend oder interessant. Aber ich habe versucht zu erklären, dass das Abendmahl eine noch viel tiefere Dynamik und Bedeutung hat. Wie gesagt, es bleibt dann Wein, Brot, bedeutungslos für mich. Ach, kann man es doch einfach auch bleiben lassen. Aber wenn ich Ja zu Jesus gesagt habe, wenn ich mich mit Gott versöhnt habe, wenn ich Gott um Vergebung meiner Schuld gebeten habe, dann ist das Abendmahl für mich. Dann bin ich prädestiniert, Abendmahl zu halten, mich dran zu freuen, mich zu erinnern und sagen, ich gehöre dazu, ich bin ein begnadigter Sünder, ich habe eine Zukunft, ich freue mich auf das Abendmahl, das ich mal mit Jesus zusammen feiern werde. Das heißt, nicht nur mit Gott versöhnt, meine Schuld vergeben, ich muss dem neuen Bund beigetreten sein. Und das geht einfach. Wie ich vorhin schon sagte, wie trete ich diesen neuen Vertrag mit Gott bei? Ich bitte Gott um Vergebung meiner Schuld und versöhne mich mit ihm. Also, das klingt fast verdächtig einfach. Mach doch ein bisschen misstrauisch. Wenn etwas gar zu einfach ist, dann ist es entweder nichts wert, oder es steckt was dahinter und ich werde am Ende reingelegt. Diese Versöhnung mit Gott ist kein Deal mit irgendeiner Kirche. Kirchen, Gemeinden können helfen, ein Leben als Christ zu führen, können mir helfen, in meinem Leben voranzukommen, können mir helfen, die Punkte, die ich in meinem Leben selber nicht in den Griff bekomme, mit anderen Menschen zusammen in Angriff zu nehmen. Wir können uns gegenseitig ermutigen, wir können gemeinsam Gott ehren, wir können gemeinsam in der Bibel lesen, Predigten hören, wir sind zusammen und wir stärken uns gegenseitig und werden von Gott gestärkt. Das ist die Aufgabe von Kirche, mehr nicht. Es geht bei der Versöhnung mit Gott, es geht nicht darum, Kirchenmitglieder zu rekrutieren. Das ist eine ganz persönliche, eine intime Entscheidung von dir. Es hilft, das unter Zeugen zu machen, weil dann kommen schon auch manchmal Zweifel. Es hilft, jemanden dazuzunehmen, der einem hilft, der einem hilft, die richtigen Formulierungen zu finden, obwohl man das so sagen kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Es klingt verdächtig einfach, soll das alles gewesen sein? Aber genau das ist ja der Sinn des Abendmahls, dass wir uns dann erinnern, dass genau das völlig ausreicht, um gerettet zu werden und ewiges Leben zu bekommen. Das ist der Sinn von Abendmahl, um es daran zu erinnern. Wir brauchen nichts dazu tun. Die Gnade, die Erlösung, das ewige Leben ist ein Geschenk an Gott, an alle, die dieses Geschenk annehmen wollen. Ich brauche es weder vorher noch nachträglich zu verdienen. Und wenn ich 20, 30, 50, 70 Jahre Christ bin, ich brauche nichts dafür zu tun. Ich bin erlöst, ich bin errettet. Und wenn die Zweifel kommen, wenn die Skepsis kommt, wenn die Fragen kommen, dann feier doch einfach mal wieder mit anderen zusammen das Abendmahl und halt es fest. Auch wir alle zusammen sind Leute, denen Gott Gnade geschenkt hat. Und mit dieser Gnade können wir leben, überleben und diese Gnade bringt uns ans Ziel. Das geht ja schwer in unseren Kopf. Das vergessen wir immer wieder. Wir denken doch, wir müssten doch noch was machen. Das geht ganz schwer in unser Herz rein. Aber eben auch deshalb wiederholen wir das Abendmahl auch immer wieder.